Guten Morgen miteinander. Ich war überrascht und ich konnte es fast nicht glauben. Aber Claudia, meine Chefin, sie hat mich gefragt, ob ich die Probenahme leiten würde. Ja, ich hatte einmal eine Chefin. Und ja, sie war jünger als ich, hieß Claudia. Und ja, sie kam aus Deutschland und war von ihrer Persönlichkeit eher eine dominantere Person. Und all diese Gründe waren wahrscheinlich auch der Grund dafür, dass sie beim Team, von dem ich Teil gewesen bin, nicht immer so gut angekommen ist. Und ich habe auch festgestellt, schon seit einiger Zeit vorher, dass sie immer wieder über mich gegangen ist, um zum Team zu kommen mit irgendwelchen Informationen oder so. Ich hatte also eine Art Brückenbauerfunktion bereits eingenommen. Aber trotzdem hat es mich überrascht, dass sie mich gefragt hat, die Probenahme leiten. Denn das war ihr Ding. Das war ihr Hauptbereich, ihre Verantwortung. Und zudem hatten wir im Team zwei fertig ausgebildete, fertig studierte Biologen. Und ich hatte keine Ahnung von Biologie oder fast keine Ahnung von Biologie. Aber ich natürlich habe ich zugesagt. Und von dem Moment weg habe ich wirklich dann jedes Mal die Probenahme geleitet. Und ja, ich habe mir auch Gedanken darüber gemacht. Ich habe mich gefragt, warum hat sie mich gefragt? Und ich glaube, diese Beförderung, in meinen Augen war das eine Art Beförderung, ist deshalb passiert, weil sie verstanden hat, dass ich ihr die Ehre gebe und die Wertschätzung versuche rüberzubringen, die sie als Verantwortliche in ihrer Verantwortung, in ihrer Position, in die sie eingesetzt ist, und in ihrer Ausbildung, in ihrem Wissen, dass ich das estimiert habe und sie so wertgeschätzt habe. Und ja, das ist das Ding mit der Autorität hier. Und darüber möchte ich in dieser Predigt Jesus, dein Hirte, löst das Autoritätsproblem sprechen. Und wie Sarina das gesagt hat, dieses Thema ist so umfassend, ich werde nur ein kleines Segment davon berühren können und darüber sprechen, aber ich rechne damit, dass es genau für den Moment jetzt das Richtige ist. Ich lese den Text dazu aus Johannes 10, die Verse 1 bis 5 und Vers 11. Johannes 10, die Verse 1 bis 5 und Vers 11. Wir lesen da. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Hof der Schafe eingeht, sondern anderswo hinübersteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist Hirte der Schafe. Diesem öffnet der Türhüter und die Schafe hören seine Stimme und er ruft die eigenen Schafe mit Namen und führt sie heraus. Wenn er die eigenen Schafe alle herausgebracht hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einen Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme des Fremden nicht kennen. Und Vers 11, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Erstens, das Problem. Ich gehe mal davon aus, dass wenn ich heute eine Umfrage machen würde, dass die wenigsten hier sagen würde, ich habe ein Problem mit Autorität, sondern wir leben ja. Und wir haben gelernt, mit Autorität umzugehen. Wir kennen das. Wir haben uns irgendwie eingerichtet, haben den Weg gefunden und es klappt ganz gut. Und so, weil das so ist, denken wir auch nicht über diese Frage von Autorität oft gar nicht nach. Wenn wir aber die Bibel konsultieren, dann sehen wir, dass die Bibel sehr viel über Autorität spricht. Und gerade speziell im Alten Testament nennt sie Autoritäten, also Leiter von der Gesellschaft, Leiter in der Politik, Leiter, religiöse Leiter, militärische Leiter, die nennt sie Leiter in der Wirtschaft, die nennt sie Hirten. Wenn fast immer oder oft, wenn Hirten in der Bibel vorkommt, dann geht es hier um Leiter, um Autoritätspersonen. Und in den bekannten Aussagen, die wir haben in Jeremia 23, Vers 1 bis 6 und auch Hesekiel 34, wo es über die Hirten geht, da spricht der Prophet jeweils über diese Leiter. Und er teilt sie ein, also Gott teilt die Leiter ein, und er teilt sie ein in gute Leiter und in schlechte Leiter. Und die schlechten Leiter, sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie ihr eigenes Wohl suchen. Dass sie versuchen, Gewinn abzuschöpfen, den Rahmen, oder, wegzunehmen. Dass sie versuchen, das zu maximieren. Und es ist ihnen auch gleich, wenn sie dabei Leute vielleicht einmal betrügen oder sie sogar systematisch ausnehmen oder sie gar unterdrücken, richtiggehend unterdrücken und wirklich mit der Knute das Maximum aus ihnen rausholen. Die guten Leiter, die suchen das Wohl der Menschen. Die wollen das Kranke heilen, das Verwundete, das Schwache wollen sie stärken. Aber die guten Leiter, die suchen nicht nur das Wohl der Menschen, sondern sie suchen auch immer wieder die Verbindung zwischen den Menschen, die ihnen anvertraut sind, und dem Willen Gottes. Was möchte Gott für diese Menschen? Nicht nur, was wollen diese Menschen, sondern eben auch, was möchte Gott für diese Menschen? So. Und ich denke, wenn wir diese beiden Pole hier sehen, dann kennen wir das aus unserer Praxis, aus dem Alltag. Die meisten Leiter, die sind irgendwo dazwischen, oder? Wir haben gute Leiter, die eben auch schlechte Eigenschaften haben. Und wir haben schlechte Leiter, die gewisse Dinge sehr gut machen. Irgendwo ist es immer so ein bisschen dazwischen. Aber wenn Jesus jetzt, und jetzt kommen wir zu diesem Text, den ich gelesen habe, wenn Jesus jetzt hier diesen Text einführt und sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Türe zu den Schafen eingeht, der ist der Dieb und der Räuber, dann bezieht er sich hier genau auf diese Schriftstellen, die ich schon erwähnt habe, also Jeremia 23, Vers 1 bis 6 und vor allem und in erster Linie Hesekiel 34. Denn dort spricht Gott über die schlechten Leiter und dann, wie wenn er genug hätte von den schlechten Leitern, sagt er in Vers 10, Hesekiel 34, Vers 10, und ich werde selber mein Volk leiten. Ich werde meine Schafe hüten. Und dann erzählt er, wie er das machen wird und was die Art und Weise sein wird, wie er sein Volk leiten wird. Und dann in Vers 23 kommt er darauf zu sprechen und sagt, und dann werde ich meinem Volk einen Hirten geben nach meinem Willen. Der richtige Hirte, der richtige Leiter. Und er ist ein Sohn Davids. Und jetzt knüpft Jesus genau hier an. Und er sagt, die anderen, das sind Falsche. Sondern mir tut der Türhüter auf. Und der Türhüter hier, das ist ein Bild für Gott. Er ist der Türhüter, der die Schafe bewacht. Hier in den ersten Versen. Und der Türhüter tut diesem richtigen Leiter, das ist Jesus, er tut die Türe auf. Und deshalb geht Jesus rechtmäßig in diesen Pferch hinein und ruft seine Schafe. Und wer über die Mauer steigt, ist ein Dieb und ein Räuber. Oder? Das ist hier die Aussage. Er sagt also, Jesus sagt also, ich bin der von Gott bestimmte Leiter für das Volk Gottes. Und dann fährt er ja weiter. In den Versen 3 bis 5 spricht er über die Beziehung, die er mit den Schafen hat. Und er sagt, ich führe sie hinaus. Ich kenne sie. Ich rufe sie mit dem Namen. Ich rufe sie mit dem Namen. Und sie folgen mir. Und sie kennen meine Stimme. Und deshalb folgen sie mir, weil sie meine Stimme kennen, und einem anderen folgen sie nicht. So spricht Jesus jetzt über die Beziehung, die er führt mit seinem Volk. Und wir kennen das, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass wir die Stimme Gottes kennen sollen. Und Gott spricht durch sein Wort zu uns. Aber eben nicht nur, sondern er spricht auch über unser Herz zu uns. Aber die Hauptaussage hier ist eine andere. Die Hauptaussage ist, und sie folgen mir. Sie folgen mir. Das ist unser Teil. Wir folgen ihm. Untersuchen wir die Bibel auf das Verhältnis zwischen Autorität ganz grundsätzlich und wie wir Autoritäten begegnen sollen, dann kommen fast immer zwei Wörter irgendwie vor. Das eine ist Ehren, also Ehre geben, und das andere ist Gehorsam. Und wenn wir explizit diese Beziehungen anschauen, zum Beispiel zwischen Kindern und zwischen Eltern, oder zwischen Arbeitern und ihren Chefs, oder zwischen der Gemeinde und ihren Leitern, oder zwischen dem Volk Gottes und Jesus, dann ist das Wort Gehorsam fast immer da. Gehorsam. Als Beispiel Hebräer 13, Vers 17 beschreibt die Beziehung zwischen dem Volk Gottes, der Gemeinde und ihren Leitern. Und dort heißt es, ich lese das einfach ein bisschen mit, gehorcht und fügt euch euren Führern, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die Rechenschaft geben werden, damit sie dies mit Freuden tun und nicht mit Seufzen. Denn dies wäre nicht nützlich für euch. Oder die Beziehung zwischen Jesus und seiner Gemeinde, Johannes 14, Vers 15, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Wir folgen Jesus nach. Das bedeutet, hinter ihm hergehen. Aber das ist nur das eine. Wir in der Ostschweiz, wir kennen die doppelte Bedeutung von folgen sehr gut. Sie ist in unserem Dialekt gut enthalten. Wenn mein Vater nämlich zu mir gesagt hat, gell Emil, folgst du dem Lehrer? Dann hat er nicht gemeint, dass ich dem Lehrer hinterherrennen sollte. Oder? Sondern dann hat er gemeint, dass ich das tun sollte, was der Lehrer sagt. So, das Folgen im Wort ist sowohl Nachfolgen, aber eben auch folgsam. Und ich glaube, jetzt haben wir langsam das grundsätzliche des Autoritätsproblem eingekreist. Es stellt sich nämlich eine ganz konkrete Frage. Gehorsam? Echt jetzt? Gehorsam, etwa Kadavergehorsam? Ich, als basisdemokratischer, freiheitsliebender Schweizer, der sein Leben managen kann und selber Entscheidungen treffen kann, soll gehorsam sein? Und wenn wir das hören, dann passiert in uns oftmals, dass spottlichtartig Erinnerungen in uns aufpoppen, Erinnerungen an Leiter, die ganz falsche Entscheidungen getroffen haben und die für uns der Beweis dafür sind, dass es eben Leiter oft gibt, auch die unfähig sind und Fehler machen. Und das ist der Grund, weshalb wir eben auch nicht gehorsam sein sollen, oder? Aber wenn wir das zulassen und tiefer gehen, dann poppen vielleicht auch Erinnerungen an Leiter in uns auf, die wir selber gemacht haben und die uns verletzt zurückgelassen haben. Schmerz. Vielleicht ein Leiter in deinem Jugendsportverein oder ein Lehrer, der dich immer wieder bloßgestellt hat vor den anderen. Oder vielleicht dein Vater, der dich immer wieder ungerechtfertigterweise oder viel zu hart bestraft hat. Oder vielleicht dein Chef, der deine Leistung nie estimiert oder nur ganz oberflächlich. Und wenn es um eine Beförderung geht, dich immer übergeht. Völlig zu Unrecht. Oder einfach ganz grundsätzlich Leiter. Leiter, die versuchen, Menschen zu instrumentalisieren oder sogar zu kontrollieren oder sie sogar missbrauchen. Und das tut weh. Und mit diesem Schmerz können, sollen wir zu Gott gehen. Dort Vergebung von ihm bekommen auf der einen Seite, aber vor allem auch den Weg finden, vergeben zu können, loslassen zu können. Das ist so wichtig da. Also es ist ein Prozess und mit Jesus können wir das. Weil wenn wir das nicht tun, dann werden wir uns auf einmal auf der anderen Seite auch finden. Jetzt sind wir Eltern. Jetzt sind wir Lehrer. Jetzt sind wir Chefs. Jetzt sind wir Leiter. Und in dieser Herausforderung fragen wir uns so oft, weshalb geht das nicht besser? Weshalb ist immer so viel Widerstand da, gell? Weshalb, weshalb, weshalb? Und das sind so viele oft ungeklärte Fragen. Und ich denke, die Lösung, die finden wir zuerst, primär, und ich denke, das ist der Weg, den wir gehen sollen, eben in Punkt 2, Heilung durch Beziehung. Ich bin überzeugt, dass es die Beziehung zu unserem Hirten Jesus Christus ist, die uns hier Wegweisung, Richtung und Orientierung geben kann. Dieser Hirte, dessen Stimme wir kennenlernen und dem wir nachfolgen, er wird uns helfen, er wird uns auch wiederherstellen, er wird uns auch freisetzen. Und ja, in dieser Beziehung durchlaufen wir natürlich auch verschiedene Stufen, verschiedene Wachstumsalter. Die Bibel spricht immer wieder über Wachstumsalter und benutzt dafür den Vergleich mit dem natürlichen Wachstum. Also zum Beispiel in 1. Johannes 2, Vers 12 bis 14, dort spricht Jesus über Babys, über Kinder, über junge Erwachsene und über die gestandenen, reifen, älteren Nachfolgende. Und meint das geistlich. Und er meint das geistlich. Aber es beginnt eigentlich immer so, dass wir Jesus irgendwo merken, eigentlich ist er ein Guter. Eigentlich ist er wahr. Er meint es echt mit uns, ehrlich mit uns. Wir sehen vielleicht auch, dass er eben eine gewisse Selbstlosigkeit haben. Und wir merken auf einmal, er ruft uns auch, er beruft uns, er kennt uns mit Namen. Und er meint mich und er sagt, hey, ich bin Jesus. Ich bin Heiland und Erlöser, der Sohn Gottes. Und er hat einen Sinn für unser Leben bereit. Und wir merken zuallererst, da ist so eine unglaublich große Liebe da. Er meint mich. Er übergeht mich nicht. Er überfordert mich nicht. Er liebt mich einfach selbstlos. Und wir gehen darauf ein. Wir machen das irgendwann fest und sagen, Jesus, ich habe verstanden. Nein, vielleicht habe ich noch nicht verstanden. Weshalb bist du nicht einfach nur ein guter Leiter, sondern weshalb bist du auch gestorben? Weshalb sagst du, wer sein Leben gibt, der ist der gute Leiter, der gute Hirte? Weshalb musstest du dein Leben geben? Für meine Sünden, aha. Damit Versöhnung möglich wird, aha. Auch Versöhnung mit Autoritäten vielleicht. Aha, Versöhnung mit dir, Jesus, zuallererst. Und wir gehen auf diese Fragen ein und wir machen einen Entschluss, eine Entscheidung, weil wir sehen, in unserem Herzen verstehen, Jesus liebt mich und er möchte das Beste für mich. Und er möchte mich versöhnen mit dem lebendigen Gott und so ewiges Leben schenken. Und wir erleben seine Liebe. Und wir erleben, wie er uns beschenkt. Und wir erleben, wie er unsere Gebete erhört. Und wir erleben, wie er uns Führung und Wegweisung gibt. Wie er uns weiterführt, bei der Hand nimmt. Babys, Kinder, wir beginnen ihm nachzufolgen. Und wir erleben, dass er Gott ist. Immer wieder tut er irgendwelche Wunder. Dinge, die wir denken, wow, kann das wirklich sein? Kann das passieren? Und so gehen wir vorwärts mit ihm. Aber mit dem geistlichen Wachstum, mit der wachsenden Nachfolge, wird er uns immer mehr auch in Freiheit führen, in Selbstständigkeit, in Verantwortung hineinleiten. Und Jesus weiß, dass du das kannst, in was er dich hineinführt. Er weiß, dass du das kannst. Und wenn ich vielleicht mit dem ganz Grundsätzlichen beginnen möchte, er weiß, dass du lesen kannst. Und er weiß, dass du deine Zeit einteilen kannst. Und deshalb möchte er, dass du sein Wort liest. Immer wieder, mit einer großen, gewissen Regelmäßigkeit. Und ihm so Zeit für die Beziehung schenkst. Und Jesus weiß, dass du reden kannst. Und er weiß, dass du seine Stimme hören kannst. Und deshalb möchte er, dass du mit ihm sprichst. Denn Kommunikation ist Beziehungspflege. Und das passiert. Er spricht durch sein Wort zu uns. Wir sprechen von unserem Herzen zu ihm. Aber er spricht auch zu unserem Herz. Weil wir seine Stimme kennen, folgen wir ihm. Und folgen seiner Stimme. Und so lädt er uns ein. Und er möchte uns in die Weite führen. Und er öffnet Felder für uns. Vielleicht mögen diese Felder Vollmacht heißen. Oder Begabungen. Oder Autorität. Oder vielleicht heißen sie Heilung. Oder Versöhnung. Und Jesus führt uns, gerade auch geleitet durch sein Wort, führt er uns in diese Weite. Und er möchte, dass wir in diese Felder hineinsteigen und sie für uns einnehmen. Mehr und mehr und mehr. Weil sie sollen ein Segen sein. Er führt uns hier in die Weite. Und mit dieser wachsenden Selbstständigkeit und auch mit dieser wachsenden Verantwortung, denn die Verantwortung wächst auch, macht er uns aber immer wieder darauf aufmerksam, weil wir erleben so oft seine Liebe. Wir erleben seine Gnade und wir erleben seine Nähe. Und wir merken, wow, er ist so nah. Ich bin total vertraut mit ihm. Und er macht uns darauf aufmerksam, hey, aber ich bin auch Gott. Ich bin heilig. Ich bin rein. Ich bin allmächtig. Da gibt es ein Autoritätsgefälle zwischen Gott und zwischen uns. He is God and I am not. Oder? Er ist Gott, aber ich nicht. Und das ist unsere richtige Position. Er ist Gott. Und dann führt er uns hinein auch in den Gehorsam. Mehr und mehr. Und es war ja schon Gehorsam oder es ist schon Gehorsam, wenn wir diese Felder beginnen einzunehmen, wenn wir in diese Freiheiten hineingehen, uns auch ausbreiten. Auch das ist Gehorsam, weil er führt uns da ja. Er führt uns da. Und dann aber kommen diese kleinen, konkreten, aber klaren Aussagen. Und manchmal denken wir, völlig unlogisch. Was du jetzt sagst oder den Eindruck, den ich habe oder was dein Wort jetzt zu mir sagt, das kann ich nicht umsetzen. Oder manchmal denken wir, das will ich nicht umsetzen. Nein, dieser Person vergebe ich nicht. Oder was auch immer. Nein, ich diene nicht. Das sind diese Fragen und da nimmt er uns. Und er bringt diese Dinge. Und ich staune immer wieder über Jesus, wie konkret er oft kleine Dinge gebraucht, wo er unsere Treue anfragt, unsere Nachfolge auch bittet und einfordert. Ich habe gerade diese Woche mit einer Person gesprochen, die in Leitungsverantwortung steht. Und sie hat mir erzählt, dass sie von Jesus immer wieder jetzt aufgefordert wird, Abfall aufzulesen. Eigentlich gibt es im Geschäft jemanden, der für diesen Bereich verantwortlich ist und sie leitet das. Aber Jesus sagt ihr, nein, du gehst nicht vorbei. Oder wenn sie es trotzdem gemacht hat, kehr wieder um, lies das auf. Gott hilft uns so, dass wir zu dienenden Leitern werden können. Es ist seine Schulung. Es ist aber auch seine Freisetzung. Denn je mehr wir mit dieser Liebe und mit diesem Bewusstsein, dass Gott uns beschenken möchte, unterwegs sind, desto mehr verstehen wir auch, dass was Jesus für uns fordert oder uns bittet zu tun, dass uns das zur Freisetzung, zur Heilung oder einfach schlicht zum Guten dient. Einfach schlicht zum Guten. Und so gehen wir auf diese Dinge ein. Sie lernen auch Gehorsam, so wie Jesus auch Gehorsam hat lehren müssen. Das müssen wir uns einmal vorstellen. Und so möchte ich drittens noch auf vier gewinnbringende Erkenntnisse kommen und das Ganze damit ein bisschen zu strukturieren noch. Ich habe über dieses geistliche Wachstum gesprochen, wo in 1. Johannes 2, Vers 12 bis 14 vier solche Wachstumsalter oder Wachstumsstufen dargestellt werden. Und dort spricht der Autor über Babys. Und Babys kennen die Liebe Gottes. Das ist so ihr Charakteristikum. Und dann spricht er über Kinder. Und Kinder, sie wissen, dass ihnen die Sünde vergeben ist. Dass sie können mit Schuld umgehen. Und dann kommen die jungen, erwachsenen, geistlichen Leute. Und sie sind voll vom Wort Gottes. Und sie haben den Widersacher überwunden. Deshalb, weil sie voll sind vom Wort Gottes, haben den Widersacher überwunden. Und die vierte Wachstumsstufe oder Wachstumsalter wären die reifen älteren Menschen, die den Vater kennen und wirklich wissen, wer Gott ist und die Liebe Gottes verstanden haben. Und bis etwa Stufe 3 habe ich jetzt in diesem zweiten Teil durchgeführt. Und als Quintessenz eben vielleicht vier solcher Merksätze. Und der erste ist, die Beziehung zum Hirten ist das Original. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann lernen wir dadurch das Original kennen. Also wir bekommen in dieser Nähe zu Jesus mit, auch die Nähe zur absoluten Wahrheit und zur Objektivität. Und die Art und Weise, wie Jesus uns führt, das ist das Original, wie zwischen Autorität und Nachfolgenden eine Beziehung sich abspielen soll. Sie dient uns deshalb als Vorbild für jede einzelne Beziehung zu Autoritätspersonen. Bedeutet aber auch, dass wenn wir die Stimme unseres Hirten vielleicht nicht mehr hören, weil wir eine gewisse Distanz bekommen haben, dass wir dann auch eine gewisse Distanz haben, eben zu dieser Objektivität und dieser Wahrheit. Und dass es darum dann wichtig ist, die Nähe wieder zu suchen und zu finden, weil sonst unter Umständen unsere Beurteilung von Situationen falsch oder nicht mehr ganz richtig sein werden. Und einer dieser Hauptpunkte, und das ist ein Stein, der oft im Weg steht, in der ganzen Beziehung mit Gott, ist unser Vaterbild, also unser Bild, das wir von unserem leiblichen Vater haben. Weil wir neigen dazu, genau dieses Bild auf Gott zu projizieren. So ist Gott. Und wenn unser Vater nicht so oft zu Hause war, rechnen wir mit einem abwesenden Gott. Und genau, einfach ein Beispiel, und genau das soll nicht passieren. Hier brauchen wir vielleicht auch Veränderung oder Heilung. Und es ist umgekehrt, das Bild von Gott, das wir mehr und mehr kennenlernen in der Nachfolge Jesus, daran dürfen wir unseren Vater beurteilen. Und dort, wo wir merken, wow, unser Vater hat sowas von Gott repräsentiert, können wir uns glücklich schätzen und unsere Eltern natürlich auch ehren. Und in den anderen Punkten ehren wir unsere Eltern auch. Oder? So, das ist eine der Herausforderungen. Die Beziehung zu Jesus, zu unserem Hirten, ist das Original. Und als zweitens, man muss Menschen mehr gehorchen als Gott? Nein, umgekehrt. Man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Wir haben ja verstanden, denke ich, dass die Herausforderung der Bibel da ist, dass wir Autoritäten ehren. Und trotzdem haben wir in all dem eben eine gewisse Freiheit. Wir haben eine gewisse Selbstständigkeit. Und ja, sie dürfen Ehre erwarten und auch Gehorsam erwarten, aber wir haben diese Selbstverantwortung, in der wir stehen sollen. Kadavergehorsam ist immer falsch. Ist immer falsch. Als Menschen, als Bürger, als Angestellte haben wir auch Rechte. Und das sind Rechte, denen sich auch unsere Autoritäten unterordnen müssen, oder? Und als oberste Autorität und all diese Autoritätspersonen, egal wo sie stehen, werden das auch erleben. Als oberste Autorität steht immer Gott. Und wenn es einen Zwiespalt gibt zwischen den Anweisungen unserer Autoritätspersonen und dem, was Gott sagt, dann entscheiden wir uns dafür, dass wir Gott mehr gehorchen als den Menschen. Oder? Und ja, alle Leiter werden vor Gott für ihre Art und Weise, wie sie leiten, auch Rechenschaft geben. Als dritter Merksatz vielleicht, gibt allen die Ehre, die ihnen gebührt. Es ist schon so, dass die Bibel die Leitenden als von Gott eingesetzt versteht. Und darum haben sie eben diese Verantwortung. Was ich auch gesagt habe, sie werden sich rechtfertigen müssen. Aber von unserer Seite her sind sie der Ehre würdig. Und ich glaube schon, dass dieses Beispiel mit Claudia, das ich am Anfang erzählt habe, so eine Art Weg zeigen kann. Wertschätzen ohne irgendwelchen Bückli. Ehren ohne zu schleimen, oder wir kennen diese Begriffe, das dürfen wir den Autoritäten geben, weil sie Verantwortung haben, weil sie eingesetzt worden sind, weil sie vielleicht auch entsprechend ausgebildet sind. Und ja, so gehorchen wir auch ihnen, aber unser Gehorsam ist immer auch freiwillig, und zwar ganz speziell auch in der Gemeinde. Ich verstehe sogar Gott so. Er erwartet freiwilligen Gehorsam. Warum? Weil es sonst keine Liebe mehr ist. Liebe überlässt die Entscheidung dem Gegenüber. Sonst ist es keine Liebe. Aber er möchte natürlich, und indem wir erleben, dass er gut führt, dürfen wir uns immer wieder da reingeben. Und schließlich vielleicht den letzten Merksatz, deine Treue, sie setzt dich über mehr. Oder vielleicht ein bisschen salopper ausgedrückt, treu zu sein ist der Weg der Karriere. zumindest im Reich Gottes. Es ist nämlich ein biblisches Prinzip. Jesus sagt, wer treu ist im Kleinen, den werde ich über mehr setzen. Das wird er tun. Treue öffnet die Tür zu dem Pferch. Also das Bild von Jesus runtergebrochen auf unsere Situation. Und wir gehen rechtmäßig und als rechtmäßig von Gott berufene Personen in diese Verantwortung hinein. Oder? Verstehen wir das? Und so werden wir erleben, wie Jesus uns freisetzt in unserer Treue, wie er uns mehr gibt und uns da auch bestätigt. Ja, und weil wir durch diese Nachfolgeschulung gegangen sind, sind wir auch fähig zu leiten. Haben wir gelernt, nach Gottes Art zu leiten, dienend. Dienend zu leiten, in Freiheit und Menschen in Freiheit zu führen. Und so folgen wir weiter, und das ist meine Einladung heute, folgen wir weiter unserem Hirten und lernen weiter und gehen vorwärts dorthin, wo er uns führt. Amen.